Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahjo, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahjo Johannes an. O Jahjo, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 10. September 2023, gleich dem 19. Scharivar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach hören Sie die Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Saudischer Botschafter in Teheran eingetroffen. Saudische Delegation kommt in den Iran. Und iranische Militärdelegation trifft in Baku aserbaidschanische Verantwortungsträger. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Saudischer Botschafter in Teheran eingetroffen. Der neue saudische Botschafter Abdullah bin Saud al-Ansi ist am Samstag in Teheran eingetroffen. Stunden zuvor brach auch der neue Botschafter der Islamischen Republik Iran Ali Reza Noyati nach Saudi-Arabien auf. Al-Ansi gilt als ein politischer und Wirtschaftsfachmann. Er war zuvor Botschafter seines Landes im Sultanat Oman. Die Islamische Republik Iran und Saudi-Arabien haben am 10. März des laufenden Jahres die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen nach 7 Jahren vereinbart. China hatte zwischen den Kontrahenten vermittelt. Als erster Schritt war das Außenministertreffen angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung kamen die Minister einen Monat später zusammen. Saudi-Arabien und Iran kündigten damals auch an, bei dem Ministertreffen über den Aufbau von Handelsbeziehungen und eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sprechen zu wollen. Beide Seiten hatten zudem vereinbart, gegenseitig ihre staatliche Souveränität zu respektieren und sich nicht in innere Angelegenheiten des jeweils anderen einzumischen. Ein 2001 unterzeichnetes Sicherheitsabkommen über die Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogenhandel und Terrorismus solle umgesetzt werden. Saudische Delegation kommt in den Iran. Eine saudische Delegation ist zur Teilnahme am internationalen Sand- und Staubstürmen-Konferenz in Teheran eingetroffen. Auf dem Benutzeraccount der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Saudi-Arabien hieß es am Samstagabend dazu: Im Zuge der Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien reiste gestern, Samstag, 9. September, eine saudische Delegation nach Teheran, um an dem internationalen Treffen zur Sand- und Staubbekämpfung teilzunehmen. Außerdem hieß es dort, eine Delegation aus dem Ministerium für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk werde am Sonntag nach Riad aufbrechen, um an der 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees teilzunehmen. Die internationale zweitägige Konferenz zur Sand- und Staubbekämpfung hat am Samstag in Teheran begonnen und wird heute enden. Iranische Militärdelegation trifft in Baku aserbaidschanische Verantwortungsträger. Stellvertreter des Generalstabschefs der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran für internationale Zusammenarbeit hat sich gestern mit dem Verteidigungsminister, dem Assistenten des Präsidenten und dem stellvertretenden Premierminister der Republik Aserbaidschan getroffen und mit ihnen Ansichten über die Entwicklung und Vertiefung der bilateralen Beziehungen, insbesondere im Verteidigungs- und Militärbereich, sowie über regionale und internationale Themen ausgetauscht. Brigadegeneral Mohammad Ahadi, Stellvertreter des Generalstabs der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran für internationale Zusammenarbeit, der sich an der Spitze einer hochrangigen Militärdelegation zur Teilnahme an der 3. Runde der gemeinsamen iranisch-aserbaidschanischen Verteidigungs- und Militärkommission in Baku aufhält, traf gestern mit dem Verteidigungsminister General Hasanov Zakir, dem Assistenten des Präsidenten Hikmat Hajiyev und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Aserbaidschan Shahin Mustafayev zusammen und sprach mit ihnen über den Ausbau und die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Militär, sowie regionale und internationale Themen. Zahl der Todesopfer des Erdbebens in Marokko steigt weiter an. Die Zahl der Todesopfer des jüngsten Erdbebens in Marokko ist laut offiziellen Angaben inzwischen gestiegen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 23 Uhr Ortszeit, ereignete sich in Marrakesch ein starkes Erdbeben. Laut Erdbebenwarten erschüttert das Beben der Stärke 6,8 bis 6,9 auf der Richterskala die Region. Sein Epizentrum liegt zwischen den Touristenhochburgen Marrakesch im Inland und Agadir an der Atlantikküste. Am schwersten sind offenbar die ländlichen Gebiete zwischen Marrakesch und Agadir betroffen. Als das Beben am späten Freitagabend begann, flohen Menschen in Panik aus ihren Häusern. Gebäude wurden zerstört. Marokkaner posteten Videos, auf denen zu Schutt zerfallene Gebäude und beschädigte Teile der berühmten roten Mauern zu sehen sind, die Altstadt von Marrakesch umgeben, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten vom Erdbeben betroffen. Sie verbrachten die zweite Nacht in Unsicherheit und Trauer. Vor diesem Hintergrund hat das nordafrikanische Land eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Wie der Königspalast am Samstag mitteilte, sollen während dieser Zeit die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt werden. Erdogan und Al-Sisi treffen sich nach fast 10 Jahren wieder. Nach 10 Jahren diplomatischer Eiszeit haben sich Präsidenten der Türkei und Ägyptens heute am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi getroffen. Wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, traf sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heute mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah Al-Sisi. Dies ist das erste offizielle Treffen zwischen Erdogan und Al-Sisi seit etwa einem Jahrzehnt. Bei diesen Treffen diskutierten Erdogan und Al-Sisi über die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten, die Stärkung von Handelsabkommen und der Zusammenarbeit im Energiebereich und tauschten Ansichten zu regionalen und internationalen Themen aus. Bei diesem Treffen unterstrich der türkische Staatschef, dass die türkisch-ägyptischen Beziehungen nach dem Austausch der Botschafter in eine neue Phase eingetreten seien und er glaube, dass diese bilateralen Beziehungen bald das gewünschte Niveau erreichen würden. Erdogan würdigte zudem die Unterstützung der ägyptischen Regierung für türkische Unternehmen und Investoren und betonte, dass sie Wert auf die Wiederbelebung der Zusammenarbeit zwischen Ankara und Kairo in den Bereichen Flüssigerdgas, Kernenergie, Kultur und Bildung legen. An dem Treffen nahmen der türkische Außenminister Hakan Fidan, der Chef des türkischen Geheimdienstes Ebrahim Kalin, der Leiter des Kommunikationsbüros der türkischen Präsidentschaft Fahrettin Altun und mehrere andere Beamte des Landes teil. Polizei in London hat Flüchtigen wieder gefasst. Nach 3 Tagen Fahndung hat die britische Polizei am Samstag einen aus einem Gefängnis in London ausgebrochenen Verdächtigen im Londoner Stadtteil Chiswick ergriffen. Am Mittwoch war der 21-jährige Terrorverdächtige Daniel Abed Khalifa, 21, aus dem Gefängnis Wandsworth im Südwesten Londons ausgebrochen, indem er sich an die Unterseite eines Lastwagens geklammert hatte. Mit der Festnahme endete eine mehrtägige, groß angelegte Fahndung, an der 150 Beamten beteiligt waren und in deren Verlauf an Häfen und Flughäfen die Sicherheitschecks erheblich verschärft worden waren. Dem entflohenen und wiedergefassten Mann wird vorgeworfen, Bombenattrappen auf einer Militärbasis platziert zu haben und Informationen gesammelt zu haben, die für Terroristen oder feindliche Staaten nützlich sein könnten. Premierminister Rishi Sunak zeigte sich zufrieden mit dem Fahndungserfolg. Er dankte der Polizei und der Öffentlichkeit, die mit einer enormen Zahl an Hinweisen geholfen haben, sagte der Premierminister am Rande des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führten, hatte die Polizei eine Belohnung von 20.000 Pfund ausgesetzt, die jedoch noch niemand erhalten hat. Anas kommt mit 8 ausländischen Spielern nach Teheran. Der portugiesische Cheftrainer von der saudischen Fußballmannschaft Al-Nasr hat den Vereinsmanagern mitgeteilt, dass er mit allen 8 ausländischen Spielern des Teams zum Spiel gegen das iranische Fußballteam Persepolis nach Teheran fliegen wird. Al-Nasr trifft am Dienstag, 12. September, im Azadi-Stadion um 21.30 Uhr Ortszeit auf Persepolis in einem der heikelsten Spiele des Hinspiels der Gruppenphase der asiatischen Champions League. Castro, der portugiesische Cheftrainer von Nasr, hat den Vereinsmanagern mitgeteilt, dass er mit allen 8 ausländischen Spielern des Teams nach Teheran fliegen wird, um Persepolis zu treffen. Natürlich kann nach dem neuen Gesetz der Asiatischen Fußballkonföderation jedes Team in der neuen Saison der Asiatischen Champions League in seiner Zusammensetzung 5 ausländische Spieler plus eine asiatische Quote einsetzen. Die 8 ausländischen Spieler von NASR sind Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Anderson Talsica, Otavio Montero, Seko Fofana, Aymeric Laporte und Alex Telles. Der Al-Nasr-Konvoi soll am Montagmorgen mit einem Sonderflugzeug Saudi-Arabien nach Teheran verlassen und im Azadi-Stadion sein letztes Training absolvieren. Vor dem Spiel gegen Persepolis muss Al-Nasr in der 6. Woche der Saudi League auch gegen Al-Raed antreten. Dieses Team hat in den letzten 5 Spielen 3 Siege und 2 Niederlagen eingefahren und liegt auf dem 6. Platz der Rangliste. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 26, Isfahan 25, Shiraz 28 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir laden Sie nun ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. 2 oder 3 Hörerpostsendungen bekommen wir pro Monat noch hin, wenn sie auch mal kürzer sind als normal. Hier nun die erste Sendung im September, die aber auch keine volle Länge hat. Nichtsdestotrotz heißen wir Sie herzlich willkommen und hoffen, dass sich ein paar Interessenten einfinden, die erfahren wollen, wer denn geschrieben hat. Diesbezüglich bleiben wir aber weiterhin ganz unter uns, nämlich den treuen Freunden und Stammhörern, die nicht aufgeben und weiter unsere Programme hören. Allen voran ein weiteres Mal unser Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid. Was er geschrieben hat, hören Sie gleich nach ein paar Takten Musik. Hallo und guten Tag, liebes IRIB-Team. Nun haben Sie meine August-Aufzeichnungen 2023 vor sich liegen. Der Monat verging sehr schnell. Es war ein gut durchwachsener Monat mit viel Regen, aber auch Sonnenschein. Wobei doch die Regentage zahlreicher waren. Das hat auch damit zu tun, dass Remscheid mit seinen 387 Metern über dem Meeresspiegel die erste Erhebung nach der rheinischen Tiefebene ist. Hier bleiben die dunklen Regenwolken hängen und regnen ab. Man sagt, dass die Remscheider schon mit dem Regenschirm zur Welt kommen. Das hört sich ja witzig an. Haben Sie, liebe Hörerfreunde, schon mal davon gehört, dass die Remscheider mit einem Regenschirm zur Welt kommen? So erfahren wir in der Hörerpost-Sendung immer wieder Interessantes und Wissenswertes. Allein dafür lohnt es sich einzuschalten. Die Mail unseres Hörerfreundes in Remscheid geht nun folgendermaßen weiter. Danke für die Antwort auf meine Frage zur Schulpflicht im Iran. Das war interessant. Früher war es bei uns auch so, dass Kinder aus der Schule genommen wurden, weil sie den Eltern auf dem Feld oder in kleinen Schmieden und Hämmern helfen mussten.
So wurde auch mein Schwiegervater schon mit 10 Jahren wieder aus der Schule genommen. Er musste in der Schmiede seiner Eltern helfen. Da gab es keinen Widerspruch. Dennoch holte er das fehlende Wissen nach. Er las viel und war an allem interessiert. Zuletzt hatte er dann doch noch eine Ausbildung als Schmied gemacht und mehrere Patente in der Schmiedetechnik angemeldet. Er starb vor knapp 20 Jahren und wurde fast 100 Jahre alt. Heute ist seine Schmiede längst verkauft und dem Verfall übergeben. So geht es vielen Schmieden und Kotten hier in den Remscheider Bachtälern. Ich wünsche Ihnen allen Gottes reichen Segen. Heinz-Günther Hessenbruch. Auch das sind weitere interessante Informationen gewesen. Besonders wenn sie von einem Zeitzeugen kommen, sind sie viel authentischer. Der Wandel in allen Lebensbereichen, mit denen wir konfrontiert sind, ist extrem. Gerade heutzutage durch all die technologischen Entwicklungen, die rasante Veränderungen in einem großen Tempo mit sich bringen. In einer Folge Mail schreibt Herr Hessenbruch: Irgendwie ist auch die Luft raus. Rundherum ist keine Harmonie mehr, fast nur noch Dinge, die einem zur Last fallen. Keiner sagt uns, wir schaffen das. Ganz im Gegenteil, die Medien präsentieren täglich nur schlechte Prognosen. Jetzt wieder ein neuer Beginn der Pandemie, dann die Umweltveränderungen, schlechte Ernten, hohe Preise, Arztpraxen und Krankenhäuser sind hoffnungslos überfüllt, die Kriminalität steigt, Naturkatastrophen, Skandale in der Politik, und nicht zuletzt auch die Angst vor einem Krieg. Wie recht hat er wieder einmal, unser Stammhörer Hessenbruch. Die Zeiten waren schon mal besser, als sie sich derzeit darstellen. Auch wenn Nachrichten über den Bau des größten US-Militärkrankenhauses in der Eifel die auch von Herrn Hessenbruch erwähnte Angst vor einem Krieg weiter befeuern, dürfen wir die Hoffnung auf bessere Zeiten jedoch nicht aufgeben. Mit dem Lied »Kuje Eschk«, zu Deutsch »Gasse der Liebe«, beschert uns Ali Reza Asar jetzt erst einmal eine musikalische Pause.
با دست بشارتم کرد که عزم سوی ما کن، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. رو سر به نهو بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج صدا، شب تا به روز تنها.
خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن.
کشیست ما را، دارد دلی چو خراب، بکشه کسش نگوید تدبیر خون بها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق مسلمان وفا کن. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن.
Kommen wir zur weiteren Hörerpost, denn wir haben ja noch mehr treue Hörerfreunde. Einer davon ist unser langjähriger Pass-Today-Freund Stefan Lepsius in Kassel. Er schrieb Folgendes. Sehr geehrte Redaktion, herzlichen Dank für Ihre E-Mail mit den netten Zahlen vom 11.08.2023, über die ich mich sehr freute. Auch die jüngste Hörerpostsendung vom 27.08.2023 habe ich mit Interesse verfolgt, und zwar insbesondere den Beitrag von Frau Pohl über die Versenkung des Dampfschiffes Sintes im Jahr 1933 im Bodensee. Ein Teil unserer Verwandtschaft lebt in Salem, nahe am Bodensee, wo wir letzte Woche auch zu Besuch waren. Insofern möchte ich Frau Pohl auch gerne einen Gruß ausrichten, zumal mir die Bodenseeregion durch unsere regelmäßigen Familienbesuche sehr vertraut ist. In diesem Kontext würde mich interessieren, ob auch in der Islamischen Republik Iran die Binnenseen touristisch genutzt werden und inwieweit auf diesen Ausflugsschiffe verkehren. Neulich las ich einen Bericht zum Omiyasee, dem, so der Bericht, eine Versalzung droht. Hoffentlich verlaufen die Bemühungen für die Rettung des größten Binnensees im Iran weiterhin erfolgreich. Für heute herzliche Grüße und alle guten Wünsche. Stefan Lepsius. Thank you. Danke, lieber Herr Lipsius. Wir nehmen an, dass Frau Pohl Ihre Grüße gehört hat. Schön, dass manche Hörerfreunde auch mal bestätigen, was sie bei uns hören und dass es ihr Interesse gefunden hat. Wir kommen also um ein Lob für Herrn Lipsius nicht herum und bedanken uns auch für seine Frage. Seen gibt es einige in Iran, manche führen aber nur Saisonalwasser. Vor allem im Westen Irans, wo sich das Zagrosgebirge von Norden nach Süden zieht, finden wir mehrere Seen, die oft in Naturschutzgebieten liegen. Der Omiya-See, den Herr Lipsius erwähnt hat, ist nicht nur der größte Binnensee Irans und der größte Salzwassersee im Nahen Osten, sondern auch ein großes Sorgenkind des Landes, weil er seit Mitte der 1980er Jahre begann auszutrocknen und seither etwa 88% seiner Fläche verloren hat. Dies kommt durch Satellitenbilder ganz klar zum Vorschein. Leider ist nicht mehr viel von ihm übrig. Dadurch werden natürlich auch die touristischen Attraktionen und Aktivitäten stark gemindert und das Angebot, mit Schiffen die Inseln des Sees zu erkunden, fällt praktisch weg. Am 25. Februar diesen Jahres hat Präsident Raisi in Urmia, der Provinzhauptstadt von Westaserbaidschan, ein Großprojekt für die Wasserzufuhr in den austrocknenden Urmia-See eingeweiht. Dabei sagte er, die Wiederherstellung des Urmia-Sees ist ein nationales Anliegen und das Wassertransferprojekt ist in dieser Hinsicht der wichtigste Plan. Der iranische Präsident betonte, dass die Bemühungen um die Wiederbelebung des schrumpfenden Sees ernsthaft fortgesetzt werden müssen. Das Transfersystem umfasst nahezu 36 Kilometer Tunnel und 11 Kilometer Kanäle, die in der ersten Phase jährlich 300 Millionen Kubikmeter Wasser vom Karnisab-Staudamm zum Urmia-See leiten sollen. In der zweiten Phase werden jährlich insgesamt 600 Millionen Kubikmeter Wasser vom Karnisab-Staudamm in das Becken des Urmia-Sees geleitet. Der Bau des Wassertransferprojekts, bekannt als das größte Umweltprojekt in Westasien, begann bereits 2015, aber seine Fertigstellung hatte sich verzögert. Präsident Raisi eröffnete außerdem per Videokonferenz ein weiteres Projekt, welches Wasser vom Shahid-Kasemi-Staudamm zum Urmia-See leiten soll. Diese Maßnahmen sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, könnte man sagen, denn die Wasserentnahme aus dem See muss kontrolliert und die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen muss geändert werden, denn dem See fehlen mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser. In einer Nachricht von Anfang August heißt es, dass eine Gruppe von Kultur- und Umweltaktivisten aus Urmia ein 26 Meter langes Banner mit der Aufschrift »Save Lake Urmia« auf dem Grund des weitgehend austrockneten Sees ausgebreitet haben, um die nationale und internationale öffentliche Mahnung auf den Zustand dieses nicht nur wirtschaftlich und touristisch, sondern auch ökologisch bedeutenden Sees aufmerksam zu machen. Grundsätzlich ist die Frage der touristischen Nutzung von Binnenseen in Iran mit Ja zu beantworten, so sie denn Wasser führen oder nicht in Naturschutzgebieten liegen oder Trinkwasserreservoirs sind. Aber auch viele künstliche Seen wurden in iranischen Kleinstädten angelegt, unter anderem ein besonders großer in Teheran, um den Menschen eine angenehme Freizeitmöglichkeit zu geben. Unsere liebenswürdige Hörerfreundin Martina Pohl hatte auch noch eine Mail geschickt, zusammen mit ihrem Empfangsbericht vom 31. August. Wie zumeist hat sie auch noch weitere Informationen und Anmerkungen in ihrer Mail hinzugefügt. Liebe Redaktion von Pars Today, anbei wieder ein Empfangsbericht. Das heutige Musikstück mit dem Titel Vertrauter hat mir ziemlich gut gefallen. Hörenswert ist nach wie vor die wöchentliche Sendereihe mit uns durch den Iran. In Isfahan wurde bei den Sehenswürdigkeiten auch die 33-Bogenbrücke, die heutzutage nur noch von Fußgängern begangen werden darf, vorgestellt. Auch die ausführliche Beschreibung über die Abbasi-Karawanserei, die heute unter Beibehaltung der traditionellen Architektur zu einem luxuriösen Hotel, dem Abbasi-Hotel, umgebaut ist, habe ich mit Interesse verfolgt. Die Neugier hat mich dann aber doch gepackt, und so habe ich mir die Homepage dieses 5-Sterne-Hotels angesehen. Einzigartige, prunkvolle Räume sowie prachtvolle Zimmer, wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Luxus begegnet dem Gast auf Schritt und Tritt. Selbst das Shoppingcenter, in dem kostbare Teppiche erworben werden können, ist ein Hingucker. Das Standardzimmer kostet 3.798.000 Toman pro Nacht und beim Paradieszimmer liegt der Preis bei 4.817.000 Toman pro Nacht. Ein Traum ist die Safavid Suite. Diese kostet 9.781.000 Toman, ebenfalls pro Nacht, was etwa 217 Euro entspricht. Das wäre auch etwa der Preis, den Reiseportale anzeigen. Laut Wikipedia ist der Toman eine veraltete persische Goldmünze, die aber 10 Rial entspricht. Vielleicht könnt ihr etwas mehr über den Toman berichten. Ich habe mal gelesen, Touristen zahlen in der Regel höhere Preise als Einheimische. Bevor wir mit der Mail von Frau Pohl weitermachen, wollen wir kurz etwas zum Toman sagen. Wie unsere Hörerfreundin richtig bemerkte, ist Toman einst die Bezeichnung für eine Goldmünze gewesen. Heute rechnen die Menschen im Iran auch mit Toman, obwohl die offizielle Bezeichnung Rial ist und auch auf den Goldscheinen und Münzen die Bezeichnung Rial genutzt wird. Ein Toman entspricht 10 Rial. Offiziell werden die Preise in Rial ausgeschrieben, aber in manchen Geschäften erfolgt die Preisangabe in Toman, was natürlich vermerkt werden muss. Es kommt auch schon mal zu Irrtümern, in dem eine Null zu viel oder zu wenig geschrieben wird, zum Beispiel auch bei der Nutzung von Bankautomaten. Generell sollen die Nulle bei der iranischen Währung reduziert werden, wozu schon verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden. Die Mail von Frau Pohl geht folgendermaßen weiter. Eine Information in einem anderen Zusammenhang konnte man bei euch erfahren, nämlich der tägliche Benzinverbrauch Irans an Hauptreisetagen während des Sommers. Dieser lag bei fast 150 Millionen Liter. Das kommt einem sehr viel vor. In Teheran will man auch in den kommenden Jahren die Elektromobilität vorantreiben. Neue Ladestationen sind schon in Betrieb genommen worden. Bei uns in Deutschland plant man auch, Ladesäulen flächendeckend auszubauen. Nicht jeder hat eine Wallbox zu Hause. Das Ziel hierzulande sind 15 Millionen Elektroautos bis 2030. Auf eurem Nachrichtenüberblick war zu lesen, dass es in der Provinz Semnon einen Einsturz in einem Kohlebergwerk gegeben hat und 6 Menschen eingeschlossen wurden. Nun hoffe ich, dass diesen Bergleuten doch noch geholfen werden konnte. Solche Rettungsaktionen gestalten sich häufig als sehr schwierig. Viele Grüße von eurer Hörerfreundin Martina. Der hohe tägliche Benzinverbrauch im Sommer in Iran kommt Frau Pohl hoch vor, ist aber aufgrund der meist noch älteren Automodelle, die hier in Umlauf sind, sowie aufgrund der niedrigen Benzinpreise zu erklären, sowie aufgrund der Reiselust der Iraner. Aber auch hier strebt man nach Modernisierung sowie nach einem Voranbringen der Elektrofahrzeuge. Nur sind die Umstände im Land nicht zuletzt auch aufgrund der großen Sanktionen nicht mit Deutschland oder anderen Industrieländern vergleichbar. Zum jüngsten Grubenunglück, das Frau Pohl erwähnte, müssen wir bedauerlicherweise sagen, dass die Bergleute nicht gerettet werden konnten. Damit verabschieden wir uns auch heute wieder mit Khuda Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Shaban Gohan, vorgetragen von Ghulam Hossein Mohtabad.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شال فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد تو جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بال جهان بالا برگیرد. خوشا ای دل بالا پر زدنت، شعله بر شدنت در شبندایی، به بزم غم دیدگان تری چار پرشری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من، به دل شور گریه دارم من، میتوانم آیا ندارم من.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.